Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Seid ohne Tadel und lauter, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter einem verderbten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Wir wollen beten. Ach Herr, was sagt dein Wort von uns, dass wir Lichter in einer dunklen Welt sein sollten? Vergib uns, dass wir so viel von der Finsternis der Welt noch haben. Ach, nimm dich doch unser an in diesem Gottesdienst, Herr. Gib, dass die, die noch auf Wegen der Verlorenheit sind, Gottes Kinder werden. Gib, dass die Kinder Gottes reiner und lauterer werden. Wir sammeln uns um dein Kreuz, Herr, und bitten, lass uns ganz in der Versöhnung stehen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir danken dir für dein Versprechen, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht in Johannes 3, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir können auch Vers 3 und 4 singen, grüßen wir herzlich die Versammlung Übertragungssaal. Hört dazu. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben angefangen, die Geschichte zu besprechen, wie Paulus zum ersten Mal nach Europa kommt, mit dem Evangelium vor ein paar Frauen redet und eine Purpurkrämerin Lydia zum Glauben kommt. Da heißt es, Apostelgeschichte 16, Vers 15, als sie aber und ihr Haus getauft ward, ermahnte sie uns und sprach, so ihr mich achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und bleibt allda. Und sie nötigte uns, Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der letzten Woche hatte ich eine Evangelisationswoche in Schwarzwald. Das war schön. Da so im Anfang des Murgtals, das ganze Murgtal und Freudenstadt und Baden-Baden zusammenkamen in der großen Stadthalle. Und da wurde ich auch gebeten, an der Fabrik zu sprechen. Was nicht alles gibt, ich guckte mir den Betrieb an der Fabrik, die Pappe macht, Pappe. Ich war ganz entsetzt, was die Welt mit so viel Pappe anfängt, nicht wahr? Und es war ein bisschen anstrengend, weil das so riesige Öfen sind, in denen diese Pappe nachher getrocknet wird und diese Öfen müssen Tag und Nacht brennen, die kann man nicht abstellen. Und so musste ich also bei meiner Rede an den Betrieb dann mit Riesengebrüllen das Getöse Maschinen überbrüllen. Da kann man schlecht subtile Dinge sagen, nicht wahr? Aber es war dann doch eine schöne Sache wieder. So der ganze Betrieb vom Unternehmer bis zum letzten kleinen Lehrling zusammenkam in diesem Krachlokal da, um das Evangelium zu hören. Das heißt, ich sollte reden über das Thema der Christ am Arbeitsplatz. Und der Unternehmer hielt erst eine kleine Begrüßungsrede. Und die warf mich beinahe um. Da sagte der Pfarrer Busch, ist auf meine Einladung hergekommen, um zu sprechen über das Thema der Christ am Arbeitsplatz. Nun, einen Arbeitsplatz haben wir alle und Christen sind wir auch alle. Und da wollen wir mal sehen, was nun ein Christ zu tun hat. Da standen sie nun, Scharen von Arbeitern, Freidenker, gottlose Typen, junge Burschen, nicht wahr, die in allen Sünden leben, selbstgerechte Leute, die kriegen glatt hier mitgeteilt, Christen sind wir alle. Von einem wusste ich notorisch, dass es nicht ist, nämlich ein Unternehmer. Und er dachte, verstehen Sie, ich habe selten noch so mit solcher Deutlichkeit gehört wie hier, wie wir in Westdeutschland selbstverständlich uns als Christen ansehen. Es wurde sogar begründet, denn Christen sind wir alle, denn wir sind ja doch mehr oder weniger anständige Leute. Das heißt, wer ein anständiger Mensch ist, ist ein Christ. Wo sind wir hingekommen? Darf ich Ihnen sagen, im Worte Gottes steht's anders. Der Mann, der bei der Nacht zu Jesus kam, von dem wir eben hörten, war bestimmt ein anständiger Mensch. Und er kam sogar zu Jesus, was ich von Ihnen allen nicht, von vielen von Ihnen nicht behaupten kann, dass sie schon ernsthaft zu Jesus kam. Und Jesus sagt ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Lieben Freunde, wir sind nicht alle Christen, sondern Christen sind Leute, die von Neuem geboren wurden, durch das Wort und den Geist Gottes. Das ist ein großes Geheimnis, hängt zusammen mit dem Kreuz und Auferstehung Jesu. Ein Geheimnis, das ich nicht erklären kann. Aber Jesus, der bestimmt Bescheid weiß, sagt, das ist die Voraussetzung, um ein Kind Gottes zu sein. Billiger geht's nicht. Verstehen Sie, wir beschwindeln uns viel. Wir sind alle Christen. Wenn ich dann frage, wieso, dann heißt, ich habe christliche Eltern gehabt, eine christliche Großmutter. Darauf legte Billy Graham zu sagen, wenn einer in der Garage geboren wird, ist er noch lang kein Auto. Nicht wahr? Und wer in einer christlichen Familie geboren wird, ist noch lang kein Christ. Die Ägypter, die haben ja ihre Leichen so wundervoll einbalsamieren können, dass sie bis zum heutigen Tage nicht verwest sind. Und wir haben solche Mumien ja in den Pyramiden gefunden, in den Gräbern. Und es ist interessant, dass sie, ehe sie diese Leichen nun in ihre Särge taten, dass sie die aufputzten richtig, dass sie ganz lebensecht aussahen. Die kriegten mit Lippenstift und allen möglichen Farben ein Aussehen, als wenn sie lebten. Sie wurden angestrichen, ganz lebensecht, aber sie waren Leichen. Und ich habe den Eindruck, dass es von solchen Typen in der Gemeinde, in der Christenheit viel mehr wimmelt. Leute, die christlich aufgeputzt sind. Das kann ich uns ja sagen, die werden Gottesdienst zusammenkommen. Aber die nichts wissen von einem Leben aus Gott, wo das Ich in den Tod gegeben wird. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, sagt Paulus. Wo man auferstanden ist, vom Geiste Gottes regiert wird. Ich bin in Versuchung, das Wunder der Wiedergeburt zu erklären. Ich möchte nur in aller Deutlichkeit sagen, das geht nicht über eine Versammlung, auch hier nicht, zu sagen, wir sind alle Christen. Sondern es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Haben wir solches Leben aus Gott? In Johannes 1 wird davon gesagt, dass das Leute sind, die nicht von geblühtes Fleisch, sondern von Gott geboren sind. Prüfen wir uns mal, haben wir das schon? Kennen wir Leben aus Gott? Ich bitte Sie ernsthaft, prüfen Sie, nehmen Sie es nicht leicht. Denn es geht ja schließlich darum, ob wir selig werden, nicht? Doch furchtbar, wenn ein Mensch sich betrügt, er sei ein Kind Gottes und ist alles gar nicht wahr. Und er ist in einem Zorn. Diese kleinasiatische Purpurkrämerin Lydia, die aus Thyatira nach Europa gekommen war, um ihren Purpurstoff zu verkaufen in Philippi, in dieser großen römischen Festung, ist die erste Person in Europa, die wiedergeboren wurde durch Gottes Wort und Gottes Geist. Ihr sind viele gefordert, eine große Schar. Und ich wünsche uns allen, dass wir in den Spuren dieser Purpurkrämerin Lydia auf den Weg zum ewigen Leben kommen. Leute, die etwas wissen von Wiedergeburt und vom Leben aus Gott. Ich kann Ihnen das Geheimnis einer Wiedergeburt nicht erklären, aber ich kann die Kennzeichen zeigen und einige von den Kennzeichen eines solchen neuen Lebens aus Gott werden uns hier gezeigt. Ein paar Kennzeichen an der Lydia. Da sie aber getauft war, nicht? Und gläubig geworden war. Ja, hier kommen nun ein paar Kennzeichen. Und das möchte ich als Überschrift über Predigt und Text schreiben. Kennzeichen eines Lebens aus Gott. Erste ist dies, sie ist ihres Heils gewiss geworden. Sie weiß, dass sie wiedergeboren ist in eine neue Existenz hinein. Sie sagt zu Paulus und den Begleitern des Paulus, so ihr mich jetzt achtet, so ihr es anerkennt, dass ich gläubig geworden bin. Dass ich gläubig geworden bin. Ist das nicht schön, er sagt also, Frau, jetzt bin ich gläubig geworden. Was Neues da? Was Neues da? Das war unter der Predigt des Paulus geschehen. Und weil ich ja auch Prediger bin, bin ich noch kein Apostel, nicht wahr? Kann ich mir vorstellen, was das bei dem Paulus eine Freude war, zu sehen, dass ein Menschenkind vom Tod zum Leben durchgedrungen war. 40 Jahre habe ich in Essen gepredigt, nun geht's zu Ende. Da fragt man sich manchmal in schlaflosen Nächten, ob da wohl ein Mensch, ein einziger Mensch, wirklich gläubig geworden ist. Durchgebrochen zu einem neuen Leben. Es tröstet mich, das kann kein Prediger, das haben wir letztes Mal besprochen, auch der Paulus konnte es nicht, sondern da heißt es, während Paulus redete, tat doch Herr der Lydia das Herz auf. Und da war es geschehen. Und nun kann sie sagen, ich bin gläubig geworden an den Herrn. Ich gehöre ihm jetzt. Meine Freunde, es geht in der evangelischen Christenheit der Katholischen überhaupt schon immer offiziell, aber in der evangelischen Christenheit eine Lüge um, eine ganz große Lüge, nämlich die Lüge, dass man so nicht sprechen könnte, ich bin jetzt gläubig geworden an den Herrn. Es geht die Lüge um, dass man sagt, das ist eine falsche Sicherheit, wenn einer so redet. Das ist Pharisäismus. Du kannst nicht sagen, ich habe es. Ich bin gläubig geworden, sondern das muss man jeden Tag neu ergreifen. Das muss man jeden Tag neu ergreifen. Ganz wirklich, das ist im Grunde die allgemeine Meinung. Wenn ich hier durchginge, sind Sie gläubig geworden, dann würden die meisten unter Ihnen sagen, ja, ich hoffe und ich ergreife es immer neu und ich komme sonntags her, um mich wieder ein bisschen voll tanken zu lassen, nicht wahr? Aber neuer Zustand, davon weiß ich nicht. Es ist kein Wunder, dass diese Lüge überall Fuß fasst. Man könne es nicht wissen, ob man errettet sei. Man könne es nicht wissen, dass man ein Kind Gottes sei. Die Lydia, die hat gesagt, ich bin jetzt gläubig geworden. Ist ein Schnitt in meinem Leben. Da ist ein Einst und Jetzt. Ich bin jetzt Gottes Kind. Es war einmal, wo ich es nicht war, wo ich mich sehnte, wo ich suchte, wo ich krabbelte. Jetzt bin ich es, jetzt habe ich es. Ich bin errettet, ich bin gläubig geworden an den Herrn. Wenn das heute einer sagt, dann kriegen sie von allen Seiten gesagt, Mensch, das ist Pharisäismus. Sie wollen es wohl mehr sein als wir. Ich muss die Gemeinde darüber orientieren, damit sie wissen, wie sie antworten sollen. Meine Freunde, was ist Pharisäismus? Die Pharisäer waren Leute, die sagten, wir sind so gut, dass wir vor Gott bestehen können. Ein Pharisäer ist ein Mensch, der vor Gott bestehen will mit seinen Werken, mit seinen Tugenden. Das ist Pharisäismus. Aber was die Lydia hier erlebt hat und alle Gläubigen, das ist völlig anders. Was ist Heilsgewissheit? Da will man gerade nicht mehr vor Gott gerade stehen mit seinen guten Werken. Da ist man an den Punkt gekommen im Lichte Gottes, wo man an sich verzweifelt ist. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Ich habe nichts als Zorn verdient. Und dann wurde Jesus vor ihm gestellt, wie er am Kreuz hängt. Und man glaubt an den, der das Gericht für mich getragen hat. Man glaubt, er hat mich erkauft und nimmt's an. Er hat mich erkauft. Und erfährt, er hat mich angenommen. Und erfährt, er hat mich angenommen. Dies lehrt die Bibel, dass ein Mensch sich an sich völlig verzweifelt, im gekreuzigten Heiland Vergebung, Heil, Frieden mit Gott findet, es annimmt, sich ihm ausliefert und dann erfährt, er hat mich angenommen. Da kann man sagen, ich bin gläubig geworden an den Herrn, hat mit Pharisäismus nichts zu tun, sondern damit, dass man Gnade erfahren hat, wirklich erfahren hat. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der nicht nicht wert. Die Bibel bezeugt das überall. Ich will ein paar Stellen Ihnen sagen. David sagt in einem seiner Psalmen, er wird mich erretten von der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Ich ergreife das jeden Tag. Er hat mich angenommen. Oder, ich sage Worte der Apostel, wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben durchgebrochen sind, denn wir lieben die Brüder. Oder, Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Der Apostel Paulus sagt, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht werden können, suchen können, sondern es geworden sind. So spricht er zur Gemeinde Jesu Christi. Lieben Freunde, bitte beruhigen Sie sich nicht bei einem Christenstand, der immer sucht und sucht und Hände ausstreckt. Das ist noch keine Errettung. Wenn ich in einsamen Sumpf durchwandere, Moor, da im Schwarzwald, oben gibt es so Hochmoore, nicht? Ich habe mir vorgestellt, ich würde vom Wege abkommen und da reinsinken. Und dann hing ich drin, erst bis zur Brust, dann bis zum Hals und schreie und zapple und rufe und strecke die Hände aus. Damit bin ich nicht errettet. Ich bin auch noch nicht errettet, wenn er noch kommt und sagt, sieh mal, bist du da reingeraten? Nicht? Ich bin noch nicht errettet, wenn er mir die Hand gibt. Sondern ich bin errettet, wenn er mich rausgezogen hat, ich stehe auf festem Grunde. Dann bin ich errettet. Und so sagt Gottes Wort, denkt an das Lied des Moses, er ist ein Fels. Er hat meine Füße, sagt David, auf den Fels gestellt, dass ich gewiss treten kann. Es gibt ein Wort, ein sehr wichtiges Wort im ersten Johannesbrief. Das möchte ich Ihnen eben noch sagen, das heißt so, wir sind nun Gottes Kinder, schreibt der Johannes an die Gemeinde der Gläubigen, wir sind nun Gottes Kinder. Und dann sagt er, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir sind noch sehr armselige Kinder. Ein Baby ist noch kein sehr dekoratives Kind, nicht? Ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleich sein werden, wenn wir ihn sehen. Weltmensch kann sagen, du willst ein Christ sein, der errettet ist? Dann gehen so viele Fehler, sage ich. Sie ahnen gar nicht, wie viel an mir hängen, noch viel mehr, als sie wissen. Und doch angenommen, es noch nie erschien, was wir sein werden, und doch angenommen, und das möchte ich rühmen und preisen mit der Lydia von vor 2000 Jahren zusammen, dass Jesus nicht ein bisschen winkt mit der Errettung am Hintergrunde, sondern sie wirklich schenkt und dass man ihrer gewiss werden kann. Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Verstehen Sie? Ich bitte Sie, lassen sich vom Geist Gottes antreiben, dass Sie nicht ruhen, bis Sie wissen, ob Sie ein Kind Gottes geworden sind. Das kann ein schwerer Kampf sein in Ihrem Leben. Das kann ein schweres Ringen sein. Seien Sie nicht so schnell zufrieden wie ein bisschen Christentum, sondern brechen Sie durch, bis Sie es ergriffen haben oder vielmehr von Jesus Christus ergriffen sind. Und nun das Zweite. Kennzeichen der Wiedergeburt. Kennzeichen eines neuen Lebens. Erstmal ist es heilsgewiss. Zweitens, man bekommt einen, ich habe keinen besseren Ausdruck gefunden, als diesen schwäbischen, den ich jetzt sagen muss. Man bekommt einen Zug zu den Kindern Gottes. Ein Zug ist bei uns ein Eisenbahnzug oder es zieht, nicht wahr? Ich möchte es zögern ein bisschen mehr, es ist dumpfe Luft. Aber ein Zug, sagt man in Württemberg, wenn es einen hinzieht, nicht? So ein verliebter junger Mann, der hat einen Zug zu seiner Braut, so, verstehen Sie? Und ein Kennzeichen der Wiedergeburt ist, dass man einen Herzenszug bekommt zu den Kindern Gottes. Sehen Sie sich diese Lydia an. Also, eine reiche Frau, Großgeschäft, eigenes großes Haus bewohnt mit vielen Gastzimmern, sagt ganz demütig zu diesem Paulus, der also eigentlich ohne Portemonnaie reist, nicht? Und der nichts weiß von einem Bankguthaben irgendwo. Sagt sie, so ihr mich achtet, dass ich gläubig geworden bin, so kehrt bei mir ein. Sie legt Wert darauf, als gläubig geworden anerkannt zu werden. Sie legt Wert darauf, dass sie von den Brüdern als Glied der Gemeinde Jesu Christi anerkannt wird. Ich habe mir diese Lydia vorzustellen versucht mit ihrem schönen Geschäft. Ich sage ja, manche übersetzen, sie hätten einen Kosmetiksalon gehabt, nicht? Jedenfalls war sie eine sehr moderne Dame, die in die Welt da reinpasste, dieser römischen Kultur. Die hat vorher auch Ehrgeiz gehabt. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Sie stammt aus Kleinasien und hatte diese Firma da angefangen und verkaufte nun ihren Purpur. Ich sagte letzte Mal, die Römer, die trugen so gern Purpur. Sie hatte, Philippi war eine große römische Garnison, es war genau die richtige Stelle, wo man Purpur verkaufen musste. Nicht bei Negern, die barfuß laufen, lohnt sich keine Schuhfirma, nicht wahr? Und so, die war aber genau, aber heute da, wo jede Frau 8 Paar Schuhe braucht, zu jedem Kleid passen, da muss man Schuhe für ihren Bart. Und so hatte die genau die richtige Stelle rausgesucht, um Purpur zu verkaufen. Und da hat sie ganz bestimmt, wie sie was geworden war, den Ehrgeiz gehabt, in der Gesellschaft Philippis was zu gelten. Nicht wahr, diese Römer waren stolze Leute. Sie kam aus Kleinasien. Es war ihr Herzenswunsch, bei den Römern, bei den römischen Offizieren eingeladen zu sein. Nee? Und den römischen Offiziersfrauen zu verkehren. Das war arriviert, wenn man dahin gekommen war. Ganz bestimmt war das so für sie. Und auf einmal ist das alles weg. Und sie hat nur einen Wunsch. Unter den verachteten Kindern Gottes anerkannt zu werden. Das war ihrem Orden, wenn der Paulus sagte, ich achte dich dafür, dass du wiedergeboren bist, dass du gläubig geworden bist. Das versteht überhaupt nur ein Wiedergeborener. Ich erinnere mich, wie nach vielen Kämpfen, als wie ich zum Licht gekommen war und damals in Württemberg, in meinem geliebten, der lieben Schwäbischen Alb, in so eine Gemeinschaftsstunde von hanischen Brüdern war. Da kommen so Laien zusammen und forschen im Worte Gottes und die Haner, die gehen auf einen Bauern Michael Hansrück, die graben besonders tief. Und da darf eigentlich nur ein Mann reden, da werden verschiedene Brüder aufgefordert zum Reden, wenn einer 40 Jahre ist, vorher schon gar nicht, nicht? Und ich weiß noch, wie mir bei das Herz stillstand, wie auf einmal einer der Brüder, der leitende Bruder, sagte, Bruder Busch, jetzt sagen Sie ein Wort. Ich war noch gar keine 40. Jetzt sagen Sie ein Wort. Dann habe ich gesagt, ja. Ich stammelte irgendwas, also das wäre wohl nicht ganz in Ordnung. Und da sagt er, Sie sind ein Bruder. Da sagt er das Wort, dass der Kriegsknecht zum Petrus sagte nach der Verleugnung, du gehörst zu Jesus, der deine Sprache verrät. Das schön, nicht? Und ich muss sagen, im Augenblick überkam ich ein Glücksgefühl. Diese bewährten Brüder, diese Knechte Gottes, nicht die Bauern, die erkennen mich an. Ich empfand da, was die Lydia empfand, um was ihr ging. Dass die, die im Heiland gehören, ein anerkennen. Alles Übrige ist gar nicht so wichtig. Das sind die Orden, nach denen die Wiedergeborenen, verstehen Sie wohl, sich ausstrecken, dass die Brüder und Schwestern sagen, du gehörst zu uns. Die Lydia hatte also, seit sie wiedergeboren war, einen starken Zug zu den Kindern Gottes hin. Das ist ein Kennzeichen. Das ist ein Kennzeichen der Wiedergeburt. Wer für sich allein Christentum privat haben kann, hat doch keine Spur von Leben aus Gott. Lassen Sie sich das von Ihnen, von mir quittieren. Diese Radiochristen, die in stiller Einsamkeit sich eine Morgenpredigt, ich rede jetzt nicht von Kranken, eine Morgenpredigt anhören da, schön und gut, aber von Leben aus Gott ist da nichts. In der Bibel steht erst ein Brief. Wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Es zieht uns hin zu denen, die denselben Weg zum ewigen Leben gehen. Wenn ich an meine Brüder auf der Schwäbischen Alb denke, gibt es Gemeinschaften, Albpietisten und Hahner, verschiedene Gruppen. Wie ich noch ein Junge war, dann ist mein Vater oft mit uns zu solchen Gemeinschaftskonferenzen gewandert. Da hat es mir die Sprache verschlagen, wie diese schlichten Leute auf 15 Kilometer hin und 15 zurückliefen, um nur an so einer Stunde mit Brüdern teilzunehmen um Gottes Wort. Dann sagte man manchmal, ist euch jetzt nicht zu viel und müsst ihr jetzt nicht in die Ernte? Und dann erklärten sie mir, es zieht ein zu die Brüder. Sehen Sie, das ist Zeichen neuen Lebens aus Gott. Lassen Sie mich noch dazu ein kleines Beispiel erzählen, das mir so deutlich zeigt, dies, oh wie lieb ich Herr die Deinen, die dich suchen, die dich meinen, oh wie köstlich sind sie mir. Mein Bruder Johannes, den ja viele von Ihnen gekannt haben, der war während des Krieges in Russland Soldat bei so einem Transportregiment und kurte da so immer quer durch ganz Russland. Und auf diesen Transportfahrten kam er öfters an einem großen Holzlager vorbei. Und da hielt ihn eines Tages ein junger Mann an und sagte, das ist ja der Bundeswart vom Westdeutschen Jungmännerbund, ich komme aus dem CVM in Krefeld oder was nicht. Und Pfarrer, ich gehöre auch um Herrn Jesus. Und da sagte mein Bruder, von da ab habe ich jedes Mal, wenn ich vorbeifuhr, mit dem eine kleine Bibelstunde hinterm Holzstoß gehalten. Sie lasen ein Kapitel, haben zusammen gebetet. Und mein Bruder sagt, das sei für ihn so köstlich gewesen, in dem Schlamassel, nicht? Und diesem dummen Gerät und Schmutz und Dreck und Hass, dieses Viertelstündchen. Und eines Tages sitzen sie hinterm Holzstoß und da hat der Posten, der Wache steht, was gemerkt und schleicht da immer so rum, nicht? Und mein Bruder Offizier winkte erstmal so ein bisschen ab, nicht? Geh mal. Aber dem Posten wurde es nun doch unheimlich. Was machen die zwei da hinter unserem Holzstoß, den ich bewachen soll? Und kommt also schließlich im Kampf, der Soldat war, kennt das, einerseits auf Offiziersachsenstücke, andererseits Befehl von oben hier aufzupassen, nicht? Also kommt er nun doch näher, um zu untersuchen, was machen die beiden da? Ach, es war schön, mein Bruder es erzählte, auf einmal macht er ganz große Augen und sagt, ich glaube, ihr lest das Neue Testament. Ich bin ja ein Jünger Jesu, warten so noch 10 Minuten, werde ich abgelöst, dann komme ich dazu. Und dann inständig gebeten, wartet noch 10 Minuten, dann werde ich abgelöst und komme dazu. Und dann nach 10 Minuten, wie er freudestrahlend hinter den Holzstoß gesaust kam, nicht, um an der kleinen Gebetsgemeinschaft teilzunehmen. Ich erinnere mich, mein Bruder mir sagte, das können nur wiedergeborene Leute verstehen. Diese unaussprechliche Freude dieses Postens, er trifft 2 Leute, die dem gekreuzigten Heiland angehören. Haben Sie diesen Zug nicht, seien Sie sehr misstrauisch gegen Ihren ganzen Christenstand. Und noch kurz ein letztes. Kennzeichen eines neuen Lebens aus Gott. Man ist eines Heils gewiss, man hat einen Zug zu den Kindern Gottes. Man muss Liebe erzeigen. Die Lydia bittet den Apostel Paulus, nehmt mich an. Ich bin gläubig geworden, müsst ihr anerkennen. Und dann kommt bitte in mein Haus. Nun bitte, das war eine große Sache. Lydia war eine Geschäftsfrau, die leitete die Firma. Und ich glaube, so eine Frau kann scharf rechnen. Ja? Und nun lädt sie 4 stabile Männer in ihr Haus ein. Auf unbegrenzte Zeit. Volle Pension, nicht? Was muss sie für ein Haus gehabt haben? Also ich könnte in meiner augenblicklichen Wohnung keine 4 Männer unterbringen, nicht? 4 Männer. Auf unbestimmte Zeit. Das war nicht so einfach, nicht? Das musste sie, sie nötigte in uns. Plötzlich rechnet sie nicht mehr wie bisher mit dem Rechenstift, sondern sie möchte Liebe erzeigen. Lieben Freunde, das sind Kennzeichen der Wiedergeburt. Dass man Liebe zeigen möchte, es gelingt nicht allen gleichmäßig gut, mir gelingt es meistens furchtbar schlecht, aber man möchte es so schrecklich gern, nicht? Weil der Geist Gottes dazu drängt. Es hat keinen Sinn, dass in der Welt immer gepredigt wird, Humanismus und Liebe. Lieben Freunde, ich kann dieses Pult anprägen, es soll Früchte tragen, da kommt nichts mehr raus aus dem Holz, nicht? Aber aus dem lebendigen Baum kommt was raus. Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann wächst der Wunsch heraus, ich muss Liebe erzeigen. In der Tat, in der Wahrheit. Ich habe mal eine Beerdigung mitgemacht und da sagte ein Weltmensch, von dem der begraben wurde, der ein Jünger Jesu war, da sagte ein Weltmensch nur den einen Satz, er hat Liebe gesät, sonst nichts. Und da habe ich gedacht, was ist das für ein schönes Leben, für ein reiches gewesen, nicht? Er hat Liebe gesät. Da kann man ja nur, wenn man unter Jesu Kreuz sein eigenes Ich in Tod gibt. Das ist die Achse, um die sich bei uns alles dreht. Ich. Und wenn das unter Jesu Kreuz zerschlagen wird, dann ist Freiheit da, um Liebe zu üben. Da muss man es. Die Welt schreit danach. Meine Freunde, die Welt ist schrecklich kalt, nicht? Auch in sogenannten Christenhäusern. Ich habe vor ein paar Tagen etwas Schreckliches erlebt. Eine christliche Familie, wo eine Mutter mir ein paar Worte über ihren Sohn sagte. Und dann auf einmal ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Kein Krach, nichts. Sie hat sich schnell weggewischt, sie hat sich sofort wieder gefangen. Da habe ich gedacht, wie werden diese Muttertränen dem Sohn mal schwer auf der Seele brennen. Lieben Leute, euer ganzer Christenstand ist nichts, wenn eure Eltern nicht was merken von der neuen Liebe. Ja, zu Hause. Und am Arbeitsplatz. Oh, da möchte man stundenlang weitermachen. Ich möchte eben noch eine merkwürdige Sache zum Schluss hinweisen. Sehen Sie, die Lydia war wiedergeboren und doch bleibt unsere alte Natur, doch ist sie verwandelt. Das ist das Merkwürdige. Man bleibt derselbe Mensch, mit vielen selben Charakterzügen und doch verwandelt. Das wird hier so merkwürdig deutlich. Da heißt es, sie nötigte uns. Das spüren wir noch, die Chefin der großen Firma. Die gewohnt ist zu kommandieren, da sagt sie, ich bin gläubig geworden, liebe Brüder, jetzt wohnt ihr bei mir, sagt Paulus, also mit vier Mann, liebe Frau, da plötzlich ist sie Chefin, verstehen Sie? Und sie nötigte uns. Und doch, wie verändert, sie sagt jetzt nicht, nehmt meine Befehle entgegen, sondern bitte nehmt jetzt meine Liebe entgegen. Wir spüren in diesem Einwörtlein die charaktervolle Persönlichkeit, nicht, die geblieben ist. Und doch umgewandelt vom Heiland und in Dienst seines Reiches und der Liebe gestellt. Das ist eine großartige Sache. Liebe Freunde, ich muss lesen. Kennzeichen eines neuen Lebens. Die Welt, die gottlose Welt und wir alle sind so ein 0815 Christentum so furchtbar leid. Nicht? Geht es nicht auch so? Wir hungern bei den anderen und bei uns nach einem wirklichen, gegründeten, lebendigen Christenstand. Gott schenke uns Wiedergeburt und die Früchte und Kennzeichen eines Lebens aus Gott. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du wirklich errettest und wirklich neues Leben gibst und eine Gemeinde schaffst, die verbunden ist durch deinen Geist und durch dich das Haupt. Lass uns nicht daneben stehen. Lass uns nicht so begnügsam sein mit ein paar Tröpflein deiner Wahrheit, sondern lass die Ströme deines Lebens uns erfüllen. Amen. Wir bleiben stehen und singen aus dem Lied 108, den fünften Vers. Wir singen heute am Schluss nach dem Segen noch einmal Anhang 42, Vers 1, unseren Ostersiegesgesang zum letzten Mal. Da haben wir ein Osterlied gesungen am Anfang. In dieser Woche kommt jetzt Himmelfahrt, mein Lieblingsfest, das Siegesfest Jesu. Ich habe um 8:30 hier Gottesdienst. Sie können in Scharen kommen und einladen, denn die Jungs werden nicht da sein. Die haben ein Missionsfest draußen in Kettwig. Da habe ich um 9:30 in Kettwig Gottesdienst. Fahren Sie mit den Autos nicht vor mir hier auf der Meisenburgstraße, dass ich rechtzeitig da runterkomme, nicht wahr? Da muss ein kleines Zeitwunder geschehen. Sie können auch, wenn es schön Wetter ist und Sie wandern, kommen Sie ruhig um 9:30 in den Missionsgottesdienst in Kettwig in der Kirche. Und nachmittags um 2:30 ist die Missionsfeier auf dem Bögel. Das ist so ein Platz da in Kettwig, das kann Ihnen jeder zeigen. Wenn man die Meisenburgstraße runterkommt, immer reinkommt, rechts ist der Bögel, ein wunderschöner Platz, so wie ein Amphitheater. Und da ist Missionsfest, da spricht der amerikanische Reverend Thyssen, ein Holländer aus Indonesien, jetzt Amerikaner, ein Kerl, der in der Welt rumkommt, wie unser eins innerhalb Krei, nicht wahr, so. Und der wird von seinen Erfahrungen erzählen. Sie sind herzlich dazu eingeladen, aber ich habe auch um 9:30 hier Gottesdienst. Aber wie es auch sei, feiern sie Himmelfahrt nicht als einen Vatertag oder als sonst was Blödsinniges, sondern begehen sie diesen Tag des Sieges unseres Heilandes wirklich im Geist und der Wahrheit. Hören Sie Gottes Wort den Tag. Nun wollen wir beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.